Hat mich jemand? Ja, ich möchte zu Anfang beten. Herr, ich danke dir, dass du bei mir bist. Ich bin hier hingestellt worden, weil ich was sagen soll. Aber ich weiß, dass ich nichts zu sagen habe, weil, Herr, du hast was zu sagen. Und ich bete jetzt, dass du sprichst, Herr, und dass du Herzen berührst, und dass keiner hier so rausgeht, wie er reingekommen ist. Amen. Ja, das pfeift. Habe ich da was falsch gemacht?
Ein bisschen tief.
Danke. Ja, der Thomas sagt, dass ich heute den Sack zumache. Ich wollte da deshalb erstmal noch so ein bisschen Rückblick geben. Es haben ja noch drei Leute vor mir etwas zu diesem Thema ein Leben voller Segen zu sagen gehabt. So war der Bernd, der zuerst angefangen hat, Segen oder Fluch. Ich sage das deshalb für die, die vielleicht die letzten Predigten nicht mitbekommen haben. Segen oder Fluch, Gott zuerst und das Gesetz des Lebens. Herr Uwe hat gesprochen, nur wer gibt, kann empfangen. Und hat auch klar darüber geredet, dass das eine Herzensangelegenheit ist, wie man gibt. Und das zieht sich so irgendwie wie so ein roter Faden durch diese ganze Serie. Da werde ich heute auch noch was dazu sagen. Die Eva hat jetzt am letzten Sonntag gesagt, dass das Richtige zu tun, über die Gabe des Gebens gesprochen und sei ein guter Verwalter. Und ich habe heute mal endlich das letzte Wort. Schön, dass es so ist, Ma. Ich darf sagen, darüber reden, dein Same muss gesät werden. Ja, genau. Und dazu schlagen wir erstmal im Psalm 126 auf, die Verse 5 bis 6. 5 und 6, ja. Für die, die keine Bibel dabei haben, da lese ich das mal vor. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Das ist der Psalm 126, 5 bis 6. Da sage ich so, Quatsch. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Und weinend hingeht und den Samen trägt. Wir leben im 20. Jahrhundert. Es ist ganz schwer, über so einen Bibelspruch etwas zu sagen. Ist hier jemand da, der im 20. Jahrhundert geboren worden ist? Du bist im 20. Jahrhundert geboren. Du bist aber schön jung. Im 21. Ach, wir leben im 21. Jahrhundert. Ach ja, stimmt ja, das geht ja bei das 20. Ach, mit 2000 ist ja 20. Ach, das ist höhere Mathematik, das soll. Also wir leben im 21. Jahrhundert. Moment mal, dann bin ich ja auch im 20. Jahrhundert geboren. Also, dann will ich jetzt wissen, wer im 21. Jahrhundert geboren worden ist. Ist da jemand? Niemand. Die sind alle unten. Da ganz zaghaft. Oh, so ein paar Zähler, gleich am Anfang. Gut. Aber trotzdem ist es so, dass viele sich das überhaupt nicht vorstellen können, das mit Saat und Ernte. Weil nämlich heutzutage, da steigt man in einen klimatisierten, mit einer Leiter, weil die Räder 2 Meter hoch sind, in einen klimatisierten Traktor. ja, mit einem Sägewerk hinten dran, das vielleicht 4 Meter breit ist und fährt da über den Acker. Und ich habe da noch nie einen Wein sehen. Die sind ruckzuck fertig. Dann war das jetzt mit der Ernte. Die haben vor 2 Wochen angefangen und vor 2 Wochen waren sie fertig mit der Ernte. Ja, die haben einen neuen Mähdrescher. Wie breit ist der Mähbalken von dem neuen Glas? Ach, du hast doch, kannst noch nicht gucken, ne? 13,5 Meter. So. Okay. Ja. Was ist denn das? Wer mit Tränen sät, und der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Gibt es jemanden, der weiß, was eine Garbe ist? Die Christa weiß es. Und doch 2. Okay. Ja, also ich dachte, ich wäre im 19. Jahrhundert geboren. Dann bin ich ja Mitte des 20. Jahrhunderts geboren. Aber Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich möchte einfach mal etwas über den Ackerbau in meiner Kindheit erzählen. Da haben sie auch nicht mehr mit Tränen gesät. Aber es war ein mühsames Geschäft. Die haben also, als ich so 6, 7 Jahre alt war, hat mein Vater einen Bauernhof gekauft. Im Hintertaunus, Vordertaunus, Rheingautaunus, irgendwo da. Einen Bauernhof gekauft, den wir so als fürs Wochenende genommen haben. Oder in den Ferien waren wir als Kinder da. Und der hatte dann auch, das war mitten im Dorf, und da gab es ganz viele Kleinbauern. Die haben alle eine gewisse kleinere Äcker gehabt und haben die bestellt, bewirtschaftet. Und wir hatten einen Garten außerhalb von dem Dorf. Und ich durfte da, ja, ich habe das so beobachtet, da war mal dann so ein Knecht wohl. Der hat, nachdem das geeckt wurde, und dann wurde das gesät, alles so auch noch mit Hand oder mit einem kleineren Traktor. So konnten sich nicht alle Bauern einen Traktor leisten. Und dann war da so einer, der ist da mit so einer Walze, nach dem Einsehen mit der Walze, die haben so eine breite Walze, so 2 Meter breit oder was, mit so vielen kleinen Rollen und so Zacken, dass das, was da gesät worden ist, dann praktisch verdichtet worden ist, dass der Samen halt eben gut im Boden drin war. Und das wurde von einem Pferd gezogen, diese Walze. Also so ein richtiger, so ein Kaltblut, so ein gemütlicher Ackergaul, ja. Und da durfte ich mitfahren, da durfte ich mich mal mit draufsetzen auf die Walze. Und der Knecht hat zu dem Pferd dann halt eben Hü gesagt. Und dann ist das Pferd losgelaufen und hat diese Walze gezogen. Ich durfte da mitfahren. Und da hat er irgendwann mal, weil da irgendwas schief war, hat er Brrrr gesagt. Da ist das Pferd stehen geblieben. Das war ein richtig gehorsames Pferd. Ja, und da war dann, einmal hat er wohl, ist er ein bisschen aus der Spur gekommen, dann sollte ich rausgehen und das ein bisschen platt trampeln, damit da der Samen da halt eben richtig drin ist. Und da habe ich gesagt, wenn man Brrrr sagt, bleibt das Pferd stehen. Und ich bin wieder aufgestiegen und da hat der Hü gesagt. Und er hat nochmal Hü gesagt und dann ist das Pferd losgelaufen. Da habe ich gedacht, ja, Brrrr. Da ist das Pferd stehen geblieben. Ich habe gesagt, Brrrr, und das Pferd stehen geblieben. Das ist mühsam gewesen. Also Ackerbau ist mühsam, vor allen Dingen, wenn man ein kleines Kind neben sich sitzen hat. Da hat er wieder Hü gesagt. Und dann hat er nochmal Hü gesagt. Und beim dritten Mal Hü hat dann das Pferd endlich sich in Bewegung gesetzt. Und ich habe nur einmal Brrr gesagt. Da ist das Pferd wieder stehen geblieben. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe so jetzt hier heute Morgen so den Eindruck gehabt, da könnte man auch glatt eine Andacht draus machen. wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwas in Bewegung zu setzen, und wenn es ein Pferd ist, man sagt Hü, und das Pferd hat das Brr leichter angenommen als das Hü. Ich denke da so jetzt, hab da so jetzt an unser Gemeindefest gedacht. Wenn da hier einer steht und sagt mal Hü und fragt, kann man mal eine Toilette putzen? Oder einfach nur mal putzen, einen Lappen in die Hand nehmen. Nee, das Brr, das ist viel einfacher zu machen. Könnte man mal drüber nachdenken, ob vielleicht doch einer mal einen Lappen in die Hand nimmt. Weil die Christa hat sich schon gemeldet, die Tische abzuputzen vor dem Gemeindefest. Und dann kommen 100 Leute, die dann halt eben da essen und die werden die Tische schmutzig. Mal gucken, ob von den 100 Leuten einer den Tisch abwischt. Und die Toiletten, das sind 2x5 Quadratmeter im Boden zu wischen. Das nur so nebenbei. Ja. Ja. Ach so. Ja, genau. Das Ernten damals. Also damals, also als ich 9 oder 8 Jahre alt war. Muss ich das anmachen. Was meinst du, Thomas? Klaas oder Ferguson? Hast du eine Ahnung, was das überhaupt ist? Sieht aus wie ein Haufen Sperrmüll eigentlich eher, ne? Ja, das war zu meiner Zeit ein Mähdrescher. Ja. Keine Ahnung, wie das funktionieren konnte. Ja. Da ist es mit dem Traktor gezogen worden, ja. So richtige selbstfahrende Mähdrescher, bitte?
Der bindet doch nur.
Der bindet. Ja, genau, in den Gaben. Die Gaben wurden da auch noch teilweise so gebunden und gestapelt. Da haben wir uns als Kinder immer drin versteckt. Ja. Der bindet. Also gut, kennst du dich aus. Hast du so ein Ding schon mal bedient?
Hm? Der tricht nicht.
Der tricht nicht. Der bindet. Ja gut, okay. Könntest du das auch wieder wegmachen? Ja. Wie? So, ja, aber das war jetzt alles noch zu einfach. Ich werde jetzt mal eine Geschichte vorlesen in einer Gegend, wo es heute noch so ist, dass man wirklich mit Tränen sät, weil wir leben hier im Westen und im 21. Jahrhundert, habe ich gelernt. Aber im 21. Jahrhundert gibt es immer noch Gegenden, wo man mit Tränen sät. Ich werde jetzt mal eine Geschichte vorlesen, die hier in dem Buch erzählt wird von einem, der mal in der Sahelzone war und erlebt in der Sahelzone, erlebt hat, wie das da mit Saat und Ernte zugeht. Das ist so, die lese ich jetzt einfach mal vor. Das ist einer, der da halt eben mal war und das erlebt hat, wie das da mit Saat und Ernte zugeht. In der Sahelzone fallen sämtliche Niederschläge in nur 4 Monaten. Mai, Juni, Juli und August. Danach gibt es 8 Monate lang nicht einen Tropfen Regen. In der Trockenzeit bekommt der Boden erst feine Risse und platzt dann auf, genau wie Hände und Füße, wenn die zu trocken sind. Die Wüstenwinde der Sahara wirbeln den Staub auf und schleudern ihn mehrere hundert Meter hoch in die Luft, bevor er langsam quer durch Westafrika zieht und sich als feiner Staub über das ganze Land legt. Der kommt ja teilweise sogar bis zu uns und legt sich dann bei uns auf die Autos. Das ist schon irre. Oder er landet im Mund, er dringt in Uhren ein und bringt sie zum Stehen. Das Getreide für das ganze Jahr muss in den 4 Monaten der Regenzeit gesät und geerntet werden. Auf kleinen Feldern bauen die Menschen Hirse oder Maniok an. Oktober und November, das sind herrliche Monate. Die Kornspeicher sind gefüllt, die Ernte ist da. Die Menschen singen und tanzen. Sie essen zwei Mahlzeiten am Tag. Boah, zwei sogar. Die Hirse wird zwischen zwei Steinen zu Mehl zerrieben und zu einem Brei von der Konsistenz eines Lebkuchenteigs vermengt. Der klebrige Brei wird heiß gegessen. Man rollt ihn mit den Fingern zu kleinen Kugeln, die man in etwas Soße taucht und dann in den Mund steckt. Die Mahlzeit liegt schwer im Magen. Man kann schnell einschlafen. Dann kommt der Dezember und die Kornvorräte gehen allmählich zurück. Viele Familien lassen die Morgenmahlzeit weg. Spätestens im Januar gibt es kaum eine von 50 Familien, die immer noch zwei Mahlzeiten am Tag isst. Im Februar wird auch die Abendmahlzeit kärger, bis sie im März so weit geschrumpft ist, dass die Kinder krank werden. Mit einer halben Mahlzeit am Tag bleibt niemand lange gesund. Der April ist der Monat, der sich in den Erinnerungen von dem Erzähler hier verfolgt. In dieser Jahreszeit hört man die Babys in der Dämmerung schreien. Die meisten Tage vergehen mit nichts als einer Tasse Hirseschleim am Abend. Und dann passiert das Unvermeidliche. Ein sechs- oder siebenjähriger Junge kommt eines Tages aufgeregt auf seinen Vater zugelaufen. Papa, Papa, wir haben Getreide, ruft er. Der Sohn, du weißt doch, dass wir schon seit Wochen kein Getreide mehr haben, antwortet der Vater. Doch haben wir, beharrt der Junge, drüben in der Ziegenhütte, da hängt ein Ledersack an der Wand. Ich habe mich auf einen Stein gestellt und mit der Hand hineingefüllt. Aber da ist Getreide drin. Gib es Mami, dann kann sie Mehl machen und unsere Bäuche können heute Nacht gut schlafen. Der Vater steht aber reglos da und sagt, Sohn, das geht nicht. Mühsam, sagt er das. Das ist die Saat für nächstes Jahr. Sie ist unsere einzige Hoffnung gegen den Hungertod. Wir warten auf den Regen und wenn er kommt, müssen wir sie aussehen. Und endlich im Mai treffen die Niederschläge ein. Dann schaut der kleine Junge fassungslos zu, wie sein Vater den Sack von der Wand nimmt und etwas völlig Unbegreifliches tut. Statt seine vom Hunger geschwächte Familie zu sättigen, geht er auf das Feld, nimmt das kostbare Getreide mit Tränen in den Augen in die Hand und wirft es weg. Er verstreut es im Staub. Warum tut er das nur? Weil er an die Ernte glaubt. Doch das Sehen schmerzt ihn so sehr, dass er weint. Die afrikanischen Pastoren sagen, wenn sie über Psalm 126 predigen, das ist Gottes Gesetz der Ernte. Erwartet nicht, euch später zu freuen, wenn ihr nicht bereit wart, mit Tränen zu sehen. So, das sind dann andere Dimensionen als hier bei uns. Ja. Und das bezieht sich ja auf jetzt nicht nur auf Getreide, sondern auch das, was wir überhaupt so sehen, sei es Finanzen oder das, was wir den Menschen geben durch unser Wirken. Ja, und so komme ich dann jetzt erstmal zu meinem ersten Punkt. Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Also erst das Gesetz von Saat und Ernte. In 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8 wäre das. Mitlesen will, da steht, das hat Paulus geschrieben, ich bin davon überzeugt, sagt er, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Guten geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. In der Luther-Übersetzung heißt es, dass ihr alle Zeit volle Genüge habt dann. Und damit, da kann man halt eben auch wirklich überschütten, andere überschütten auch mit guten Sachen. Halt schon, in der Heiligen Schrift, so schreibt Paulus da weiter, heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat. Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen, und auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Der Hintergrund von dem, was Paulus da schreibt, ist, dass er der Notleidenden, also dass sie erstmal, dass die Korinther gesagt haben, sie wollen eine Sonderkollekte machen, damit die notleidende Gemeinde in Jerusalem von diesem Geld halt eben mit diesem Geld geholfen werden kann. Sie hatten da eine Not und Paulus hat da halt eben dann Geld gesammelt, um diese Gemeinde da zu unterstützen. Wenn man das so überlegt, ist es doch eigentlich auch so, dass da schon der Grundstein gelegt wurde für das, was wir jetzt hier so erleben. Ein Sozialsystem. Man gibt, damit die, denen was fehlt, was bekommen. Wir bezahlen Steuern, wir bezahlen Sozialversicherung, Abgaben, wenn wir das dann tun. Und so können wir mit dem, was wir geben, andere segnen. Ich denke mal so darüber nach, was Paulus da gemacht hat. Das war der Grundstein für das, was heute so eigentlich ist ja auch mehr in christlichen Regionen, wo Christen leben oder christlich gelebt wird, dass es da so ein Sozialsystem gibt. Ich weiß nicht von anderen Religionen oder ob das da so geht. Da gibt's Bettler, da wird gebettelt und die kriegen dann vielleicht mal was. Aber diese Sicherheit, die wir hier haben, ja, ist eigentlich daraus entstanden. Und viele, die Sozialhilfe empfangen, die wissen gar nicht, dass es Jesus zu verdanken haben, dass das so ist heute. Da habe ich mal so drüber nachgedacht. Die Kehrseite ist ja, wenn wir nicht geben, was ist, wenn wir nichts sehen? Dann denke ich hier bei uns, zum Beispiel, wenn wir keine Sozialabgaben machen, wenn wir keine Steuern bezahlen, wenn wir Schwarzarbeit machen, was hat das für Folgen? Wir kassieren Kohle ein und geben nichts ab. Das hat ja die Folgen, dass wenn wir nichts geben, nichts abgeben, dass andere nicht davon profitieren können. Aber es ist auch so, dass man sich selbst damit ins eigene Fleisch schneidet. Also ich weiß von einem, der hat viel Schwarzarbeit gemacht, hat gut gelebt und dann kommt's. Dann wird er krank. Er stirbt sogar. Und was ist? Der ist später gestorben, aber es war das Problem, er hätte ja Rente kriegen sollen. Die Rente war halt eben so gering, da hat er die kleinste Rente, die es überhaupt gibt, gekriegt, weil er halt eben keine Rentenversicherung bezahlt hat. Und wundert sich nachher, hat am Anfang natürlich ins Haus und Braus gelebt und als Rentner hat er kein Geld mehr gehabt, weil er diese Abgaben nicht gemacht hat. Das ist die Kehrseite davon, wenn man nicht gibt. Das bezieht sich auf alles. Hat ja auch der Thomas schon mir vorweggegriffen, dass halt eben, wenn man gibt, erntet man auch. Man erntet immer mehr als das, was man gibt. Also auch wenn man sät. Man sät eine gewisse Menge, aber man erntet ja viel mehr. Und wenn man nichts sehnt, erntet man auch nichts. Das wollte ich euch damit sagen. Und dann, ja, sage ich einfach an alle Schwarzarbeiter, überlegt euch doch mal, ob ihr das weiter so macht. Und du musst doch mit den Folgen dann leben. Ich weiß ja, dass hier keine dabei sind. Aber vielleicht hört doch mal einer die Predigt. So ein Schwarzarbeiter. Ja. Ja, genau. Und man sät, aber da passiert ja nicht so gleich was. Saat und Ernte. Man kann ja sehen und dann, ja. Wann kommt dann jetzt endlich die Ernte? Ich habe das alles gesät hier und passiert nichts. Es dauert halt. Und es ist halt eben auch so, dass Gott sagt, beim Getreide, weißt du, das dauert 2 Monate, bis es grün wird. Das war auch, durfte mit dem Traktor mitfahren. Auch als ich da Kind war, der Bauer, der fragte mich, was ist denn das, was da wächst? Und ich sagte, das ist Gras. Klar, sieht aus wie Gras. Nee, hat er gesagt, das ist Weizen. Es dauert, bis es wächst. Es dauert, bis die Ernte eingefahren werden kann. Und wann die Ernte eingefahren wird, das ist sogar heute noch so. Die Bauern können nicht sagen, jo, am 15.07. hole ich mein Getreide rein. Geht nicht. Weil es regnet gerade. Selbst da kannst du nicht ganz genau sagen, wann du die Ernte einfährst. Und Gott bestimmt, wann die Ernte eingefahren wird. Er bestimmt, wann er segnet. Und ich habe so einen Unterpunkt, brauchen, wollen und haben. Dazu möchte ich eine Geschichte erzählen, die wir dieses Jahr erlebt haben, die Heike und ich. Hier heißt es, wenn wir fröhlich geben, kann Gott uns alle Gnade im Überfluss schenken, damit wir immer in allen Dingen genug haben. Wenn wir fröhlich geben. So. Also, da denkt man manchmal, oh, ich muss die Geschichte von unserem Auto erzählen. Ich bin ja, also es ist erstmal so. Ich hatte mein Auto zur Inspektion gegeben. Als ich die Winterreifen drauf gemacht habe, gesehen habe, die Bremsbeläge sind ein bisschen runter und beim nächsten Reifenwechsel lasse ich nochmal neue Bremsbeläge drauf machen. Ich habe das Auto in die Werkstatt gebracht und da haben die dann auch neue Bremsbeläge drauf gemacht. Und da hole ich mein Auto ab und da haben die auch noch so eine Durchsicht gemacht. Haben die gesagt, jo, Bremsbeläge haben wir gewechselt. Kostenvoranschlag für hinten, die rechte Feder ist gebrochen, da müssen wir 2 neue Federn drauf. Und das Schwungrad von der Kupplung ist kaputt, da muss eine neue Kupplung rein, neues Schwungrad. Und alles zusammen kostet 2.500 Euro. 2.500 Euro, okay. Aber das Auto fährt ja noch. 2.500 Euro. Na gut, nehme ich mir mal Kostenvoranschlag mal mit und überlege mir mal, was ich mache. Und ich denke, das Auto fährt doch noch. Lass die Schwungscheibe doch ein bisschen klappern. Und ohne Feder geht's auch. Ja, und dann bin ich mit meiner Frau zu so einem Turnier gefahren, irgendwo bei Köln. Das war dann einen Monat später oder so. Das Auto ist ja mir noch astrein gefahren. Dann haben wir einen Wohnwagen angehängt und dann sind wir da Richtung Köln gefahren mit dem Wohnwagen. War alles gut. So. Mit klappernder Schwungscheibe. Ist alles okay. Ist auch gut. Ich habe da auch ein bisschen Gottvertrauen gehabt. Das geht schon. Gehen. So, und da hat die Heike da ihr Turnier gemacht. Und dann sind wir zurückgefahren und dann bin ich so 30, 40 Kilometer gefahren und hat er in die Temperaturanzeige ins Rotbereich. Was ist denn jetzt los? Also, rechts rangefahren. Kasseler Berge waren das, ja. Am Berg wird das Auto halt heiß. Gut, wir haben ja Hunde dabei gehabt und Hunde brauchen Wasser. Aber die können auch mal ohne Wasser auskommen. Also habe ich das Wasser von den Hunden in den Kühler geschüttet, damit das Auto wieder abkühlen konnte. Bin dann weitergefahren. Und nach 50 Kilometern wurde wieder alles rot. Und wir hatten immer noch, da waren wir dann am Rastplatz. Da gab es dann Wasser. Und ich habe 3-mal nachfüllen müssen, um dann nach Hause zu kommen mit dem Gespann. Also bin ich dann wieder in die Werkstatt gefahren und habe denen gesagt, guck doch mal, wo das Wasser hingeht. Vielleicht irgendwas undicht. Und dann haben sie mich am selben Tag noch angerufen und haben gesagt, sie hätten eine gute Nachricht für mich. Das Kühlesystem ist dicht. Gut. So. Die schlechte Nachricht war, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. So, Reparaturkosten 2.500 Euro. So, aha. Da sind wir bei 5.000. ich habe gedacht, ja, da musst du jetzt mal was tun. Ich glaube, wir müssen ein neues Auto kaufen. Oder ein gebrauchtes. Ja, weil 5.000 Euro Reparatur, so ein Ding, das schon so alt ist, nee. Also nehmen wir ein gebrauchtes Auto. Wir kaufen ein gebrauchtes Auto. Wir müssen dann halt mal rumfahren und gucken, wo wir ein Auto finden. Ich bin ja Minimalist. Ich bin Pfadfinder. Was braucht man zum Leben? Falsch. Was zu essen? Was zu essen und was zu trinken. Und vielleicht eine Isomatte. Ein Dach über dem Kopf findet man irgendwo, kann man sich vor dem Regen schützen. Also gut, das ist jetzt übertrieben minimal, aber gut. Ein Messer könnte man auch noch gebrauchen, ja. Ja, aber da geht es ums Auto. Was? Wir haben gebetet. Was brauchen wir für ein Auto? Wir brauchen ein Auto, wo 3 Hunde reinpassen und wo halt eben viel Platz drin ist. Und eine Anhängerkupplung, klar. mein Traumauto war halt eben ein Skoda. Aber der kann keinen Anhänger ziehen, zu wenig ziehen. Und ich wollte eigentlich einen VW Caddy, weil da viel Platz drin ist. Nee, aber wir haben uns dann durchgerungen und sagen, wir wollen einen Passat. Und dann sind wir da bei den ganzen Gebrauchthändlern rumgelaufen und immer gefragt, hier, habt ihr einen gebrauchten Passat? Passat haben wir nicht. Bei allen Gebrauchtwagenhändlern haben wir keinen Passat gefunden. Und dann sind wir bei, da gibt es so ein Autohaus zwischen Limburg und Dietz, VW, egal wie der heißt, habe ich vergessen. Autobach, genau. Ja, ich wollte jetzt hier keine Schleichwerbung machen. da sind wir da rumgestolpert und haben den Eingang gesucht. Wir haben da in der Seitenstraße geparkt. Ja, wo geht's denn hier rein? Da waren überall so Fenster, haben überall Autos drin gestanden, aber es gab keinen Eingang. Irgendwann habe ich gesagt, naja, gehen wir mal wieder zurück. So um die Ecke zu unserem Auto wieder. Und da war so eine Wendeltreppe. So schmale, schmale Wendeltreppe, so hoch. Aus Beton. Und da kam da von oben einer runter. Im Nachhinein habe ich gedacht, das war wie so ein Engel von Gott. Ja, da kam die Treppe runter so und fragt, kann ich was für Sie tun? Da sagt ja, Sie könnten uns ein Passat verkaufen. Da dachte ich, jo, klar, da habe ich was für Sie. Ja, das Ding war, der hat uns den Passat gezeigt. Und jo, haben wir gesagt, ja, das könnten wir nehmen, was kostet der denn? Naja, und können wir unser altes Auto vielleicht in Zahlung geben? Sagt er, klar. Die kriegen von uns 6.000 Euro für das Auto. Ich sage, wie bitte? Ja, 6.000. 5.000 Reparatur hätte ich bezahlen müssen und 6.000 kriege ich. Ja, das war die Anzahlung für unseren neuen Passat.
Ich sagte, das ist ein Geschenk Gottes. Ich habe 6.000 Euro geschenkt bekommen. Das war die Anzahlung für das Auto. Den Rest kriegen wir auch noch hin. Ich bin Gott so dankbar. Und das ist auch eine Ernte, die ich da eingefahren habe, dafür, dass ich gesät habe. Ich sehe das auch gar nicht anders. Und vor allen Dingen, ich habe ja gerade eben gesagt, ich bin Minimalist. Ich brauche ja, was habe ich gesagt? Nur was zu essen, was zu trinken und eine Isomatte. Wenn ich ein Auto kaufe, muss das eine Gangschaltung haben. Und wenn es hochkommt, vielleicht eine Klimaanlage. Ansonsten brauche ich nichts. Ja, das Auto muss nur genug PS haben, dass ich meinen Wohnwagen ziehen kann. So, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt ein Passat mit Navi, mit Klimaanlage, mit Automatikgetriebe, mit Anhängerkupplung, mit Tempomat, ja, Tempomat, wo man den Abstand zum Vordermann einstellen kann. Der Tempomat, der sieht, wie weit das Auto von mir weg ist, und wenn der langsamer wird, bremst er selbst. Also lauter so Sachen, wo ich sage, das ist doch völlig überflüssig. Völlig überflüssig, so was braucht man doch nicht. Es reicht doch, wenn du selbst schalten, kuppeln kannst und bremsen kannst, wenn du willst. Alles völlig überflüssig. Und was ist das dann jetzt, dann, wenn das alles völlig überflüssig ist? Es ist Überfluss, genau. Und hier, das haben wir am Anfang gesagt, Gott gibt mehr. Kann Gott uns Gnade im Überfluss schenken? Ich habe das erlebt. Das musste ich schon mal erzählt haben. Ja. Gott belohnt Großzügigkeit. Also die wichtigste Aussage ist doch, dass man immer mehr erntet, als man sät. Ja. Auf die Stufe der Genügsamkeit, Minimalismus, folgt die Stufe des Überfluss. Das habe ich hier erlebt. Da wird man halt eben dann auch auf die Probe gestellt. Mit welcher Haltung geht man da dran? Ich habe das nicht erwartet. Ich habe es geschenkt bekommen. So, Punkt 2. Gott belohnt Großzügigkeit. Dazu gibt es auch eine kleine Story, die ich da vorlese. Da hatte einer ein Problem. Und er fragte seinen Pastor um Rat. Da sagte er, Herr Pastor, ich habe in der letzten Zeit Schwierigkeiten, meinen Zehnten zu geben. Das hat er gestanden. Ja, dann fragte Pastor, und wo genau liegt die Schwierigkeit? Also, früher, als ich 50 Dollar die Woche verdiente, da gab ich 5 Dollar. Das war leicht. Als ich 500 Dollar die Woche verdiente, gab ich 50 Dollar. Das war auch noch okay. Aber jetzt verdiene ich 5.000 Dollar in der Woche. 5.000 Dollar in der Woche. Und das ist immer schwer. Immerhin sind 500 Dollar als Zehnter ganz schön viel Geld. Könnten Sie bitte für mich beten, dachte der Pastor. Klar, sagt der Pastor, beten wir. Der Pastor betet, Vater im Himmel, bitte reduziere Joes Einkommen wieder auf 500 Dollar pro Woche, damit er dir dem Zehnten die Ehre geben kann. Jo. Da haben alle gelacht, ja, ist natürlich nur ein Witz. Aber ist was Wahres dran. Das ist die Frage der Herzenshaltung. Es ist immer sinnvoll, Gott gegenüber großzügig zu sein, weil er auch immer großzügig ist. Genau genommen ist er mehr als großzügig. Er ist sogar verschwenderisch. Ja. Ja, es gibt da noch eine andere Geschichte in der Bibel, in Johannes 12, Vers 1 bis 8.
Da ist auch so etwas mit der Großzügigkeit passiert. Johannes 12, 1 bis 8.
Da geschah es, 6 Tage vor dem Passafest, da kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm am Tisch saßen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Nade und salbte die Füße Jesus und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber war überfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, das war Judas Iskariot, der ihm nachher verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Den Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht mehr lange. Hier sind zwei Herzenshaltungen. Man muss dazu sagen, ich habe mir auch überlegt, warum, woher weiß der Schreiber eigentlich, dass der Lazarus ein Dieb war? Der Judas ein Dieb war. Es war also wohl tatsächlich so, dass Jesus den Judas als Kassenwart eingesetzt hat, so für das Geld, was seine Jünger und er so einnahmen zum Leben und so. Und das hat Jesus bewusst gemacht, weil er wusste, dass Judas nicht damit umgehen konnte und dass er ein Dieb war. Und das sollte er wohl was lernen. Also die wussten das auch. So, und die Maria, die das Salböl gab, die Jesus halt eben liebte und ihn das alles opferte. Und der Judas war eher der gesagt hat, ich behalte das Geld lieber für mich. Ja, das sind zwei Herzenshaltungen. Und das mit der Herzenshaltung, das zieht sich ja auch hier durch diese ganze Serie, ja. In Lukas 16 steht: Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Oder in Vers 12: Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kommt nichts rüber dann, wenn man so eine miserable Herzenshaltung hat. Ja, die Herzenshaltung, das ist das Wichtige. Damit komme ich zu Punkt 3. Da es hier wirklich um Herzensangelegenheiten geht, liegt es mir am Herzen, über den Weinstock und die Reben zu reden. Das ist nämlich so ein Punkt, also hier ist Punkt 3, heißt garantierte finanzielle Ergebnisse. Als Beispiel nehme ich da den Weinstock, weil das da so richtig schön veranschaulichbar ist. Ich behaupte das mal von mir, Hobbywinzer. Ich habe irgendwann mal, weil es so ungefähr einen Meter hoch, einen Weinstock geschenkt bekommen. Den habe ich dann, habe ich gedacht, ja, den pflanze ich mal an meine Scheune, da kann der an der Wand da hoch wachsen. Und ich habe in der Zeit, wo jetzt dieser Wein gewachsen ist, ist das so, dass wenn ich mich mit diesem Wein beschäftige, also den schneide und daran arbeite, ist das für mich so richtig eine Zeit der Meditation. Ich kann
wenn ich mit diesem Weinschock was tue, kann ich richtig toll Gott reden hören. Und ich mach mal, genau, ist das das Erste? Nee, das ist... Na gut, ich habe da jetzt eigentlich ein anderes Bild erwartet, aber egal. Das ist ein Weinstock, ja? Und geht es jetzt von selbst weiter? Nee, das war jetzt, ja? Gut. Also Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer an mir bleibt, der trägt viel Frucht. Und es ist ja so, erstmal so eine kleine Weinkunde. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Der Weinstock, ich muss jetzt mal hier mein Laserschwert mal da rausholen. Vielleicht hilft das. Nicht erschrecken, das ist nicht, ist grün, nicht so wie die roten immer. Der Weinstock, das ist der Weinstock. Das ist ja einfach nur ein Stück Holz, aber das ist Jesus.
Ist schon wieder was falsch.
Das ist der Weinstock. Das war halt eben mal so ein Pflänzchen, das sah mal so aus wie das hier. So, und daraus wurde ein Weinstock. Und der ist jetzt über die Jahre da hochgewachsen und ich habe den da lang geführt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das ist der Weinstock. Und die Reben, das ist das, was da rauswächst. Das ist etwas dünner. Und an den Reben, da wächst die Frucht. Die Frucht, das sind die Trauben. Trauben sind aber nicht das, was man isst. Die Trauben sind das, wo die ganzen vielen Beeren dranhängen. Ja, wenn einer sagt, ich habe Trauben gegessen, dann stimmt das gar nicht. Er hat Beeren gegessen. Also Weinstock, Rebe, Traube, Beere. Das ist die Reihenfolge. So. Okay. Jetzt ist es aber so. Wer an mir bleibt, trägt viel Frucht. Und da gibt es jetzt, ja, da sieht man nochmal deutlich hier, da hinten ist der Weinstock, da ist eine Rebe und da wächst die Frucht dran. Und auch hier sieht man wieder, das sind schon 10 Jahre, dass das so weit gekommen ist, dass da so viel Frucht dran ist. Ich wollte die heute noch zählen, wie viel ich habe, aber ich bin da zeitlich nicht dazu gekommen. Das müssen über 100 sein. Es wird wahrscheinlich 100 Kilo Trauben geben da, von einem Weinstock. Ja. Jetzt ist das aber so. Oh. Das ist Ernte, das ist die Frucht. Ach. So, es ist über viel. Da sieht man wieder den Weinstock, da sieht man die Reben und man sieht die Frucht. Und was ich sagen will, wer an mir bleibt, also nah am Herz Gottes, bei Jesus bleibt, der trägt viel Frucht, solche Frucht. Da gibt es aber welche, die nicht so nah an Jesus sind. Das merkt man hier. Die sind so dünn, die tragen keine Frucht. Was passiert mit denen? Steht auch in der Bibel. Die werden rausgeschnitten und verbrannt. Bei mir kommen sie in die Komposttonne. Es ist nicht nah am Weinstock. Vielleicht nur bei dem nächsten Bild das nochmal. Ja, das ist so ein Trieb, der nicht nah an Jesus ist. Und man sieht, dass die... Da ist nochmal so einer, der ins Feuer kommt. Da. Alles, was nah am Weinstock ist, das trägt Frucht. Da ist der Weinstock. Das sind die Reben, die sind nah an Jesus und die tragen Frucht. Die Reben, die nah am Weinstock sind, die tragen viel Frucht. Und die anderen, bin noch zurückgegangen, die nicht nah am Weinstock sind, die tragen keine Frucht. Das ist so. Das ist der Beweis. Und deshalb, bleib nah am Weinstock. Dann gibt es viel Frucht. Amen dazu?
Amen.
Ja. In Galater 6, Vers 9 heißt das, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist das erste Jahr, wo ich so eine Ernte habe hier. Zu seiner Zeit. Es hat länger gedauert. Und es musste auch gepflegt werden. Klar, es muss geschnitten werden. Und ja. Und ich werde nächstes Jahr wohl meine erste Flasche Verschüss, selbstgemachte Flasche Verschüss haben. Das ist ein ganz junger Wein, der ohne Alkohol ist. Das wurde früher ganz viel getrunken. Und das ist sehr gesund, das Zeug. Aber das ist ein anderes Thema. Jo. Genau. Ich will jetzt einfach mal eine Zeit ein bisschen still haben. Vielleicht, dass jeder mal so ein bisschen sich darüber Gedanken macht. Eine Minute. Vielleicht die Entscheidung trifft, näher an Jesus zu sein, näher am Weinstock. Da stehen wir jetzt erstmal auf und sprechen ein Gebet. Ich bitte, dass ich ein Gebet vorspreche und wir nachsprechen. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und auch anderen den Weg zu dir zeigen. Herr, ich will ganz nah bei dir sein. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Wenn hier jemand ist, der das Gebet zum ersten Mal gesprochen hat, so aus vollem Herzen heraus, ist da jemand, der das gemacht hat und der das sagt, dann haben wir unser Team hier. Ist da jemand? Keiner? Gut. Ich möchte aber Gelegenheit geben, dass wenn jemand jetzt gemerkt hat, dass er vielleicht eine falsche Herzenshaltung hat, was da das Geben angeht und das Ernten, ja, Saat und Ernte. Wer da gemerkt hat, dass er da vielleicht eine falsche Herzenshaltung hat, dann das Lobpreisteam kann kommen und vielleicht ein bisschen Musik machen, ein bisschen Lobpreis machen, schön leise. Und wer da Bedarf hat, der kann bitte zum Kreuz kommen. Dann können wir dafür beten.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.